Willkommen auf dem Fantasy Channel. Heute mit einem Fantasy-Debütroman von Iris Deitermann für Kinder ab 8 Jahre. Der Tintenschnüffler und die Weltenweber. Erschienen im November 2012 im Sperling Verlag. Zum Inhalt. Mit allem haben die vier Freunde Tabea, Kathi, Simon und Michael gerechnet. Nur nicht mit einem winzigen blauen Wesen namens Tintonius. Eben noch auf einem Campingausflug befinden sie sich plötzlich mitten in Velvinia, dem Reich der Weltenweber, die vor einem scheinbar unlösbaren Problem stehen und dringend ihre Hilfe benötigen. Zusammen mit Tintonius brechen die vier zu einer abenteuerlichen Reise auf, die sie quer durch das Land führt. Schnell finden sie heraus, dass viel mehr hinter all den Dingen steckt, die sie täglich in ihrer Umwelt sehen und erleben. Erst durch ihre neuen Freunde erfahren sie, wohin die Pustelblumensamen fliegen, wer sich um die Bäume kümmert, warum Kornblumen eigentlich blau sind und wieso immer ihre Socken verschwinden. Iris Deitermann, der Tintenschnüffler und die Weltenweber. Kapitel 3. Vor Schreck ließ Kathi die Maske fallen, die sie in den Händen hielt, und sah sich um. An den weit aufgerissenen Augen der anderen konnte sie ausmachen, dass sie es sich nicht eingebildet hatte.
Habt ihr das gehört? Was war das und woher kam es?
Tabea klang ängstlich und schob sich langsam zu Kathi hinüber, die am ganzen Leib zitterte und nervös an ihren Zöpfen knetete.
»Keine Ahnung«, wisperte Simon zurück. »Ich glaube aber, es kam von dort drüben, aus der Nähe von dem verdeckten Ding da.«
Er deutete auf einen großen, mit einem weißen Tuch verhangenen Gegenstand.
»Was macht ihr da?«
ertönte in dem Moment die Stimme noch einmal.
»Wir wollen nichts Böses«,
sagte Michael mutig in die Richtung, aus der er glaubte, die Stimme zu hören.
»Wir waren nur neugierig, weil niemand mehr hier wohnt und haben uns nichts dabei gedacht. Also wir wollten nichts stehlen oder kaputt machen oder so, nur mal schauen, was es hier so gibt.«
»Bist du ein Geist?«
Die Frage kam von Kathi. War ja klar, dass sie zuerst daran dachte, woher sie immer diesen Unsinn nahm, als wenn Geister sprechen könnten. Michael schüttelte den Kopf. Es kam keine Antwort. Dafür war nun ein leises Ächzen und Stöhnen zu hören, das von irgendwo unter dem Tuch zu kommen schien. Besonders bedrohlich hörte sich das nicht an. Langsam bewegten sich die vier in Richtung des Geräusches und standen dann vor dem Stoff und dem, was auch immer darunter verborgen sein mochte. Plötzlich nahmen sie eine Bewegung wahr, die von rechts nach links verlief, dann ein kleines Stück weiter unten von vorne anfing und die das Stöhnen zu verursachen schien. Sie schauten sich an, und die Mädchen bedeuteten den Jungen mit einer Handbewegung, dass sie den Stoff runterziehen sollen. Mit klopfenden Herzen packten Simon und Michael das Stück Stoff jeder an einer Ecke, und mit einem Ruck zogen sie es weg. Sofort ließen sie es fallen, als ob sie sich daran die Finger verbrannt hätten. Zum Vorschein kam ein alter Sekretär. Kathi kannte so einen ausklappbaren Schreibtisch aus dem Arbeitszimmer ihrer Mutter. Wenn er geschlossen war, konnte man ihn leicht mit einem Schrank verwechseln. Es war ein wirklich schönes, antikes Stück, das da nun geöffnet vor ihnen stand, doch hatten sie keine Augen dafür. Mit dem Sekretär tauchte nämlich noch etwas anderes auf. Auf der mittleren von drei Schubladen des Schreibtisches mühte sich ein kleines blaues Wesen ab, welches in einer winzigen rötlich-braunen Weste mit filigranem, silbernen Muster und einer weiß-blauen Pumphose steckte. Dazu trug es spitze Schuhe, die sich vorne nach oben bogen. Die Haare sahen total wuschelig aber irgendwie wabernd aus, so als hätte man einen Tropfen Tinte in ein Glas Wasser fallen lassen. Auf dem Rücken trug es einen Sack, der aussah, als wäre er aus Wasser gewoben worden. Im Moment betrachteten sie dieses Wesen von hinten, wie es krampfhaft versuchte, von einer Schublade zur nächsten zu gelangen, stets darauf bedacht, nicht abzustürzen. Mit einem kläglichen Seufzer drehte das Wesen den Kopf zu ihnen um und schaute sie aus kleinen, schwarzen Knopfaugen an. Dabei hielt es sich noch immer krampfhaft an einem Schubladengriff fest.
»So helft mir doch bitte«, flehte das Ding. »Ich versuche schon den ganzen Abend auf diese blöde Tischplatte hinunterzukommen. Ich habe schon ewig gebraucht, um es nach oben zu schaffen, wo sich diese Tintentropfen doch überall verstecken. Wenn mich einer von euch auf die Tischplatte heben könnte, können wir uns viel besser unterhalten.«
Nicht nur, dass es sich hier um ein Lebewesen handelte, was sie noch nie vorher gesehen hatten. Nein, dieses Ding konnte auch noch sprechen. Panisch schlug sich Kathi die Hände vor den Mund, stolperte ein paar Schritte rückwärts und fiel über einen Karton. Da Tabea sich dadurch ebenfalls erschreckte, stieß diese einen spitzen Schrei aus. Die Jungen fuhren zusammen, was ein Scheppern zur Folge hatte, als Simon mit dem Ellbogen eine Lampe zu Fall brachte, die auf einem Karton hinter ihm stand. Am meisten litt wohl das kleine blaue Geschöpf auf dem Schubladengriff, das sich vor Schreck die Zeigefinger in seine merkwürdig spitzen Ohren steckte. Dadurch musste es den Griff loslassen und baumelte plötzlich mit den Beinen daran, was sehr schmerzhaft aussah. Sofort griff Michael mutig zu und setzte das Wesen, welches von dem Radau noch ganz benommen war und merkwürdig die Augen verdrehte, behutsam auf der Schreibtischplatte ab. Danach wischte er sich die Hände an der Hose ab und verzog dabei das Gesicht. Das blaue Ding schob derweil seinen Rucksack wieder zurecht, da dieser bei dem Manöver verrutscht war.
»Müsst ihr hier denn so einen Krach machen?« schimpfte es. »Klingt ja, als wäre eine Horde Hausaufgabenfresserchen hier eingefallen, ein ganzer Clan von denen. Aber für Hausaufgabenfresserchen seid ihr definitiv zu groß, und ihr habt viel zu wenig Arme und Beine, meine armen Ohren. Na, wenn ich die mal jetzt noch ordentlich benutzen kann.«
Perplex schauten die vier sich an. Wovon redete der kleine Kerl denn nur?
»Hausaufgabenfresserchen?« hakte Tabea nach. »Was soll das denn bitte sein?«
»Na, du weißt schon, diese kleinen Wesen mit so vielen Armen und Beinen und spitzen kleinen Zähnen, die am allerliebsten Papier mit Buchstaben und Zahlen darauf fressen und mir die schöne Tinte wegnehmen, die in die Blätter gezogen ist. Garstige kleine Biester sind das.«
»Aha, und was bist du?«
schob Michael die nächste Frage hinterher.
»Was ich bin? Das ist ja wohl die Höhe. Das weiß doch jeder Weltenweber. Ich bin ein Tintenschnüffler. Ich bin blau, habe eine rüsselartige Nase, einen schwimmenden Beutel und dazu noch zotteliges, schlieriges Haar. Was soll ich denn wohl sonst sein? Und was seid ihr?«
»Ein Tinten-was?«
warf Simon verwirrt ein.
»Was tut denn so ein Tintendings? Wir sind Menschen, das sieht man doch, und wir sind Kinder. Von einem Tintendings haben wir noch nie etwas gehört.«
Die anderen nickten zustimmend. Entrüstet stand das Wesen auf und wurde ganz lila im Gesicht.
»Tintendings, das heißt Tintenschnüffler. Ach, Tintengraus und Weberschreck, womit habe ich es hier bloß zu tun? Hast du dich denn noch nie gefragt, warum zum Beispiel das Meer so blau ist? Welche Farbe hätte es wohl ohne die ganzen Tintenfische darin? Hä? Dieser Job ist Schwerstarbeit. Ich sammle von überall Tinte, sauge sie aus Blättern, Tintenpatronen, Schreibtischen, aber am allerliebsten aus alten Schreibfedern. Und dann färbe ich natürlich alles tintenblau, was tintenblau ist. Die Blumen im Garten zum Beispiel, sehen sie nicht herrlich aus im Sommer? Seitdem allerdings die Menschenfrau nicht mehr da ist, die hier wohnt, ist es schwierig geworden, Tinte zu finden.
Sie hat mir nämlich immer ein paar Kugelschreiber im Haus hingelegt und dachte, ich würde nicht wissen, dass sie das absichtlich macht. Ihr seht so ganz anders aus als der Mensch, den ich kenne. Ihr habt keine komischen Linien im Gesicht, keinen krummen Rücken und keine grauen Haare. Und ihr tragt kein lustiges Gestell auf der Nase, das in der Sonne glitzert. Auch eure Kleidung sieht ganz anders aus, aber ihr habt ja gesagt, dass ihr Kinder seid. Dann seid ihr wohl Menschenjungtiere oder sowas. Hat einer vielleicht einen schönen tintenblauen Stift mitgebracht?
Erwartungsvoll schaute der Tintenschnüffler nach diesem Redeschwall in die Gesichter der Kinder. Aber alle schüttelten entschuldigend den Kopf.
Und, haben Tintenschnüffler auch Namen? Ich bin Simon und das sind Michael, Kathi und Tabea. Tut uns leid, dass wir keine Kugelschreiber oder sowas dabei haben.
Der Tintenschnüffler seufzte.
Natürlich haben wir auch Namen. Wie soll man uns denn sonst auseinanderhalten? Ich heiße Tintonius. Ich bin schon der 8. Tintenschnüffler, der in diesem Haus wohnt. Freut mich, euch kennenzulernen. Könnt ihr mir vielleicht helfen, meine Menschenfreundin zurückzuholen?
Michael reagierte zuerst.
Zurückholen? Weißt du etwa, wo sie jetzt ist? Vor ein paar Monaten ist die alte Dame nämlich einfach verschwunden, von heute auf morgen, und keiner hat sie jemals wiedergesehen. Weißt du, wo sie hingegangen ist oder wohin sie wollte?
Mit angehaltenem Atem warteten die Kinder auf Antwort.
Ja, natürlich weiß ich, wo sie hin ist. Sie ist durch eine der Masken dort drüben gegangen, als diese noch unten im Flur hingen. Ein Mann hat sie später verpackt und hier oben in diese Kiste gesperrt. Seitdem kann ich die Masken nicht mehr benutzen. Meine Menschenfreundin ist zu den Weltenwebern gegangen. Sie wurde furchtbar neugierig, als ich ihr davon erzählt habe. Ich habe ihr genau erklärt, wie man von dort wieder zurückkommt. Ich dachte schon, dass ich sie vielleicht verpasst habe, als ich mir draußen die Sonne hab auf den Bauch scheinen lassen. Der war nämlich so furchtbar dunkel für diese Jahreszeit, und ich wollte ihn so gerne ein bisschen hellblauer haben. Aber wenn ihr sagt, dass sie schon so lange niemand mehr gesehen hat, dann wird sie wohl wirklich nicht zurückgekommen sein.
Tintonius nahm den Sack von seinem Rücken und setzte sich an die Tischkante, stützte die Ellbogen auf die Knie und schob die Unterlippe vor.
»Moment mal«, sagte Kathi. »Sie ist durch die Maske gegangen, zu den Weltenwebern, und du hast ihr gesagt, wie man zurückkommt?«
»Ja, doch«,
antwortete Tintonius genervt.
»Verkleckst noch mal, ihr hört mir einfach nicht richtig zu, genau das habe ich doch gesagt.«
Händeringend und mit den Augen rollend packte er seinen Tintensack, stand wieder auf und schickte sich an, weiter am Tisch hinunterzuklettern.
»Was? Wir hören dir doch zu«,
versuchte Simon einzulenken.
»Wo willst du denn jetzt hin? Bei uns ist es nur nicht so üblich, durch irgendwelche Masken in irgendwelche anderen Welten zu wandern. Genau genommen bist auch du total unüblich. Wir haben noch nie etwas von den ganzen Sachen gehört.«
Tintonius hielt für einen Moment inne und schien nachzudenken, was man an den lustigen Stirnfalten sah, die sich über seinen Augen gebildet hatten. Dann kratzte er sich kurz am Kopf und entschied, dass die Kinder ihm keine Märchen erzählten, sondern wirklich keine Ahnung hatten.
»Okay, ihr seid für mich auch ganz und gar unüblich, wie ihr so sagt. Dann bin ich es wohl auch für euch. Diese Welt hier hat ganz viele verschiedene Türen in andere Welten, in denen viele andere Wesen zu Hause sind, die aber auch in eurer Welt leben oder hier zu Besuch sind. In Velvenia, da wo ich hergekommen bin, da ist schon alles so bunt angemalt und eingetintet, dass ich mir eine neue Welt gesucht habe. Da bin ich durch eine dieser Masken gekommen, die ihr ausgewickelt habt. Das ist gar nicht schwer. Jetzt gehe ich nur noch dorthin zurück, um meine Freunde zu besuchen. Natürlich ist keiner von ihnen ein Hausaufgabenfresserchen, die gibt es nur hier. Ich glaube nämlich, dass man in keiner anderen Welt überhaupt jemals Hausaufgaben gemacht hat. Da würde keiner von ihnen überleben.
Tintonius setzte sich auf die Tischkante und ließ die Beine baumeln.
Na, aber jedenfalls habe ich meiner Menschenfreundin gesagt, wie sie dorthin kommt und auch, wie sie wieder zurückkommt. Sie wollte auch nur mal ganz kurz nachschauen, wie es denn da so aussieht. Dann habe ich sie durch die eckige Maske mit den großen Ohren und den riesigen Augen gelassen und auf sie gewartet. Ja, und dann bin ich erst in den Garten gegangen und habe dort gewartet. Anschließend habe ich im Bücherzimmer weiter gewartet, aber sie ist nicht wieder aufgetaucht.
Mit offenen Mündern sahen die vier Tintonius an und fragten sich, ob das alles gerade auch wirklich passierte.
»Ja, also, bist du denn nicht hinterher und hast sie gesucht?«
wollte Tabea wissen. Insgeheim schüttelte sie den Kopf, denn das lag ja nahe.
»Ich wollte ja, als sie nach ganz langem Warten und als ich schon gar nicht mehr sitzen konnte, nicht wiedergekommen ist,«
antwortete Tintonius zerknirscht.
»Aber ich hatte keine Tinte mehr, die braucht man, um die Welten zu wechseln.«
»Also gut, dann besorgen wir jetzt Tinte und dann machen wir uns alle zusammen auf die Suche. Du kommst mit, damit wir auch ganz bestimmt wieder nach Hause kommen, nicht, dass wir auch noch dort festhängen und nie wieder zurück können.«
Bestimmt sah Michael die anderen drei an und wartete auf die Antwort von Tintonius.
»Tinte hab ich schon. Habe ich in den Büchern im Bücherzimmer geklaut. Dummerweise sind die meisten mit schwarzer Tinte geschrieben, aber ein paar gab es, in denen ich Tintenblau gefunden habe. Ich habe 8 ganze Tropfen und 3/4 in meinem Sack. Deswegen war ich auch oben auf dem Sekretär. Dort habe ich den letzten 1/4 Tropfen eingesammelt. Damit kommen wir hin und zurück. Wir dürfen nur keinen verlieren. Dann muss jetzt nur noch einer von euch die Maske hier rüberbringen und es kann losgehen.«
Erwartungsvoll rieb er sich die Hände und wartete, bis Simon die eckige Maske mit den großen Ohren zu ihm auf den Tisch gelegt hatte. Daraufhin steckte er seinen Schnüffler in seinen Tintensack und zog ihn tintenbeschmiert mit einer großen Tintenkugel am Schnüffel wieder raus, ging zur Maske hinüber, krabbelte auf sie drauf und platzierte den Tintentropfen direkt auf das goldene Blättchen an der Zungenspitze, dessen Mitte wie ein kleiner Spiegel glänzte. Anschließend kletterte er wieder hinunter und lief flink auf die andere Seite des Tisches. Die Maske zitterte und vibrierte, dehnte sich aus, fing an zu leuchten und dann bewegten sich ihre Augen.
»Wir sind hier 4 Menschen und ein Tintenschnüffler«, sagte Tintonius mit klarer Stimme. »Wir wollen bitte nach Velvenia, genauer gesagt zur grünen Mohnblumenwiese.«
Unbeweglich standen die Kinder um Tintonius und die Maske herum und beobachteten, was passierte. Unfähig, auch nur ein einziges Wort zu sagen. Dann richteten sich die Augen der Maske plötzlich auf jeden einzelnen von ihnen. Der Mund fing an, sich zu bewegen und bildete ein immer größer werdendes Loch. Da die Maske auf dem Tisch lag, nahm dieses Loch bald die komplette Oberfläche ein.
»Worauf wartet ihr denn noch?«
fragte Tintonius die Kinder und klang fast schon etwas unwirsch.
»Was sollen wir denn machen?« kam es zögerlich von Tabea.
»Na, nach was sieht es denn aus? Reinspringen sollt ihr natürlich. Ich springe zuletzt und mache die Tür wieder zu. Jetzt aber Dalli. Der arme Maskenmann muss sich nämlich ganz schön den Kiefer für euch ausrenken, damit ihr auch durchpasst.«
Zustimmend rollte die Maske mit den Augen. Michael nahm sich als erster ein Herz, kletterte auf eine Kiste, die neben dem Schrank stand, und sah von dort aus in den Schlund der Maske hinein.
»Oh, von hier oben sieht es gar nicht mehr so schlimm aus. Ich kann eine wunderschöne grüne Wiese mit noch schöneren roten Blumen sehen, wie diese Farben strahlen.«
Grinsend sah er die anderen an, und mit einem Sprung in Richtung Maske war er auch schon verschwunden. Kathi wurde wieder von Panik erfasst und weigerte sich, in den Mund dieser angsteinflößenden Maske zu springen. Tabea allerdings fand das Ganze so aufregend, dass sie als Nächste sprang. Simon versuchte noch kurz, Kathi zu überreden, aber sie ließ sich nicht umstimmen.
so sprang auch er in die Maske, im Hinterkopf immer den Gedanken daran, dass er jetzt ganz bestimmt ein Held werden würde. Tintonius wandte sich nun Kathi zu.
»Also, mein liebes Kind, du musst jetzt schon mitkommen. Ich habe 4 Kinder und einen Tintenschnüffler angemeldet und nicht 3. Wenn jetzt einer von uns nicht mitkommt, dann können wir nicht mehr zurück. Denn zurückmelden kann ich nur 4 Kinder und einen Tintenschnüffler. Bei 3 ist einer zu wenig dabei. Willst du wirklich hier bleiben?«
Das durfte nicht wahr sein. Jetzt bekam Kathi noch mehr Angst. Sie war hin und her gerissen und wusste nicht, was sie tun sollte. Da gab die Maske ein gequältes Geräusch von sich und der Kiefer renkte sich langsam wieder in seine alte Position zurück. Nein, sie konnte ihre Freunde nicht hängen lassen. Also stieg auch sie auf die Kiste und sprang mit einem spitzen Schrei, festgeschlossenen Augen und flatterndem Rock in den Mund der Maske. Fast im selben Augenblick folgte ihr der Tintenschnüffler, der froh war, endlich mal wieder nach Hause zu kommen. Hinter ihm schloss sich die Maske, dankbar, diese Tortur überstanden zu haben. Menschen hindurchzulassen, das war echte Schwerstarbeit. Kapitel 4. Mit einem flatterigen Gefühl im Bauch, als wären mindestens 100 Kolibris hindurchgesaust, purzelten alle 4 Holterdiepolter aus dem Astloch eines Baumes heraus, der am Rande einer Wiese stand. Sie landeten etwas unsanft auf sandigem Boden, der mit Laub bedeckt war. Verwirrt schauten sie sich um und sahen gerade noch, wie Tintonius einen Tropfen Tinte aus seinem Säckchen holte und dem Baum gab, der ihnen aus 2 kleinen Astlöchern zuzwinkerte. Ähnlich wie bei der Maske, in die sie hineingesprungen waren, schrumpfte das Astloch, das ihnen als Tor gedient hatte, wieder auf seine ursprüngliche Größe zurück. Das erinnerte Simon stark an einen weit aufgerissenen Mund beim Gähnen, der träge und langsam wieder zuklappte. Dieser Baum hatte aber nicht nur Mund und Augen. Als Nase diente ihm ein kleiner Ast, der 2 oder 3 Verästelungen am Ende hatte. Wenn man genauer hinsah, konnte man sehen, dass dieser Baum sogar über 2 Arme verfügte, die links und rechts als längere Äste aus dem Stamm herauswuchsen. Mittlerweile hatte der Baum aber schon seine normale, starre Haltung wieder eingenommen, und nichts wies mehr darauf hin, dass er so lebendig war wie jeder einzelne von ihnen. Mühsam rappelten die 4 sich auf und klopften sich den Dreck von ihrer Kleidung. Michael sah dabei sehr zerknirscht auf die zurückbleibenden Erdflecken auf seiner Hose und versuchte, sich die ebenfalls verschmutzten Hände am Rand der Wiese abzuwischen.
»So ein Mist«, machte er seinem Unmut Luft. »Das geht doch bestimmt nie wieder raus.« »Jetzt stell dich doch nicht so an«,
kam da ein Rüffel von Tabea, die ebenfalls Flecken auf ihrer Jeans vorzuweisen hatte. Diese waren mindestens doppelt so groß wie die von Michael. Da Simon und Kathi beide keine langen Hosen trugen, brauchten sie sich nur die Knie säubern. Verletzt hatten sie sich Gott sei Dank nicht. Als sie dann endlich alle so weit waren, dass sie sich auf ihre neue Umgebung konzentrieren konnten, kamen sie aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wohin sie auch schauten, zeigte sich eine Farbenpracht, die sie aus ihrer Welt nicht kannten.
»Da sind wir also«,
sagte Tintonius und lenkte so die ganze Aufmerksamkeit der Kinder auf sich.
»Duftet es hier nicht herrlich? Schaut mal dort drüben, da hüpfen die Mondblumenkinder um den Blumenschnüffler herum, um ihren unverwechselbaren Duft zu bekommen. Seht nur, wie stolz ihre Mütter ihre Köpfe vom Wind umwehen lassen.«
Aufgeregt deutete der Tintenschnüffler über die wunderschöne grüne Wiese, die sich vor ihnen erstreckte. Damit hatte selbst er an diesem Tag nicht gerechnet. Sofort sahen alle 4 in die Richtung, die Tintonius ihnen wies. Tatsächlich, zwischen all den Farben und unweit von ihnen, sahen sie ein kleines rosa-violettes Wesen. Es hatte eine kurze, rüsselähnliche Nase, langes, flauschiges Fell und ein freundliches, hellrosa Gesicht. In der Hand hielt es einen Beutel, in den es immer wieder seinen Rüssel steckte, um gleich darauf die Mohnblumenkinder mit irgendetwas daraus zu besprühen. Die Blumenkinder sahen aus wie die Mohnblumen, die sie von den Feldern rund um ihre Heimat kannten. Sie waren zwar wesentlich kleiner, aber das war ja auch kein Wunder, da sie ja noch gar nicht erwachsen waren. Die Blätter, die ihnen aus den Stängeln wuchsen, waren kleine Arme, die sie dem Blumenschnüffler aufgeregt entgegenstreckten. Die Köpfe sahen ganz unterschiedlich aus. Einige Gesichter saßen unter der Blüte, die noch geschlossen war, andere strahlten ihm direkt aus der Blütenmitte entgegen. Es war herrlich, diese Blumenkinder anzusehen. Dazu war im Wind das leise Gemurmel der schon erwachsenen, großen und vor Freude strahlenden Mohnblumeneltern zu hören. Die Luft war erfüllt von ihrem Duft, der bis zu den Kindern und Tintonius herüberwehte. Das war ein Tumult auf der Wiese, wie man ihn sich kaum vorstellen konnte. Kathi stieß einen Entzückungsruf aus und Tabea klatschte in die Hände. Simon fragte sich, ob er gerade träumte, und Michael tat nichts anderes, als einfach nur dazustehen und die fröhlichen Blumen anzustarren.
»Seid vorsichtig, wenn ihr über die Wiese geht. Nicht, dass ihr noch jemandem auf die Füße oder sogar auf den Kopf tretet. Bleibt schön hinter mir.«
Damit gab Tintonius das Zeichen zum Aufbruch, und langsam setzten sich die fünf in Bewegung. Die Augen der Kinder leuchteten, ihre Köpfe drehten sich von links nach rechts und keiner von ihnen war in der Lage, etwas zu sagen. So überwältigt waren sie von dem Bild, das sich ihnen bot. Mohnblumenkinder und Blumenschnüffler, so etwas gab es in ihrer Welt nicht. Langsam wanderten sie eine ganze Zeit durch das wadenhohe Gras, durch das immer wieder ein paar Mohnblumen an ihnen vorbeiflitzten, bis sie in einiger Entfernung am Rande eines Waldes ein Häuschen erblickten, aus dessen Schornstein Rauch herausquoll. Zielstrebig gingen sie darauf zu. Aus der Ferne waren noch nicht viele Details zu erkennen, doch sahen die Kinder sofort, dass es sich hier nicht um ein normales Haus handelte. Die Form des Hauses entsprach der eines quadratischen Tintenfasses, und der Schornstein sah aus wie die Öffnung, in die man die Feder steckte, um sie in die Tinte zu tauchen.
»Wer wohnt denn da, Tintonius?«
wollte Simon wissen, ohne seine Augen von dem Haus abzuwenden.
»Fridolin, ein Freund von mir, ein Schreiberling. Er schreibt die schönsten Geschichten im ganzen Land mit regenbogenfarbener Tinte. Immer wenn ich komme, schenkt er mir einen Tropfen davon. Ich gehe sehr vorsichtig damit um und habe noch nie einen verschüttet. Sie sind so wunderschön bunt wie die Abenteuer und Märchen, die er erzählt und auch aufschreibt. In jedem Tropfen schwimmen bestimmt mehr als 1000 Wörter, die alle hinauspurzeln, wenn ich ihn auf ein Blatt Papier kippen würde.«
Tintonius geriet ins Schwärmen. Begeistert erzählte er Bruchstücke aus verschiedenen Geschichten, die sein Freund schon geschrieben hatte, und vertrieb den Kindern so die Zeit, die sie brauchten, um zum Haus zu gelangen. Dort wartete gleich die nächste Überraschung auf sie. Vor dem Haus, das eine wunderschöne, mit Sprüchen verzierte Fassade hatte, saßen drei kleine Holzmännchen, die furchtbar frech aussahen. Ihre Gliedmaßen sahen aus wie kleine Äste, die aus einem Holzstück herauswuchsen. Auf diesem Holzstück saß ein Holzkopf mit einer langen Astnase und magisch leuchtenden Augen. Der Mund wurde erst sichtbar, wenn sie sprachen oder lachten, da er direkt im Holzkopf lag, ohne äußerliche Lippen erkennen zu lassen. Diese kleinen Wesen schienen in ein Spiel vertieft zu sein, das man mit Holzstückchen spielte. Die Regeln dafür waren auf die Schnelle jedoch nicht zu erkennen. Diesen witzigen kleinen Kerlchen beim Spielen zuzusehen, war überaus amüsant, wenn die merkwürdigen Asthändchen durch die noch merkwürdigeren Holzfrisuren fuhren. Vor Begeisterung klatschte Tabea in die Hände, was für einen kurzen Moment die Aufmerksamkeit dieser kleinen Wesen auf sie zog.
»Mach doch nicht so einen Krach, ich muss mich konzentrieren, Knacksometer Tintonius, wann lernst du endlich dir ruhige Haustiere zuzulegen?«
Kathi hob protestierend die Hände und öffnete ihren Mund.
»Stell dich nicht so an, Gnag!«
wandte da aber schon Tintonius ein und Kathi behielt ihre Worte für sich.
»Das hier sind keine Haustiere, sondern Kinder. Sie sind zu Besuch bei uns. Wir suchen meine Menschenfreundin, die hier verloren gegangen ist. Habt ihr sie zufällig gesehen?«
Gnag sah seine Freunde der Reihe nach an, aber alle schüttelten den Kopf. Nicht einer von ihnen wusste, wie so ein Mensch überhaupt aussah.
»Nein, wir haben keinen nicht gesehen, nur den alten Fridolin. Er ist drinnen, den solltet ihr fragen.«
Schulterzuckend ging Tintonius an den Holzmännchen vorbei, kletterte auf einen Stapel Pergamentrollen vor dem Haus, von dort auf eine mit Buchstaben verzierte Fensterbank und klopfte an die Scheibe. Sofort waren von drinnen merkwürdige Geräusche zu hören, die verzerrt an die Ohren der vier Kinder drangen. Dann öffnete sich das Fenster und vor ihnen stand etwas, das aussah wie ein sehr liebenswürdiger, leicht verrückter Tausendfüßler, mit allerdings weitaus weniger Armen und wohl auch Beinen, was jedoch nicht so genau auszumachen war, da der untere Teil des Schreiberlings von der Fassade des Hauses unter dem Fenster verdeckt war. In jeder seiner vielen Hände hielt er eine Schreibfeder. Sein helles Hemd war von Tintenklecksen übersät und etwas von der blauen Farbe hatte sogar den Weg in sein Gesicht gefunden. Seine Haare standen wirr vom Kopf nach allen Seiten ab und auf seiner Brust baumelte ein kleines Tintenfass an einer Schnur, hin und her.
»Tintonius, mein Lieber, komm rein, komm rein. Dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Wo warst du denn so lange? Ich habe leider nicht viel Zeit. Die Arbeit, du weißt schon. Geschichten schreiben sich nicht von selbst.«
Gerade wollte Fridolin Tintonius eine Hand reichen, um ihn mit ins Haus zu nehmen, als sein Blick auf die Kinder fiel.
»Was hast du denn da mitgebracht?«
Er beäugte die Kinder neugierig.
»Nur ein paar Kinder«, antwortete Tintonius und wartete ungeduldig darauf, endlich ins Haus gelassen zu werden. »Sie helfen mir bei der Suche nach meiner Freundin«,
setzte er hinzu, als Fridolin keine Anstalten machte, zu reagieren. Dieser war ziemlich verwirrt.
»Was sind denn das für Kinder?«
Kathi und Tabea wurde bei der Frage ganz unbehaglich zumute. Betreten schauten sie zur Seite. Michael und Simon dagegen schien der Tonfall nicht zu stören. Sie sahen Tintonius an und warteten auf eine Antwort.
Ich weiß«, antwortete er auch prompt, an Fridolin gewandt. »Sie sehen gar nicht wie Kinder aus, aber es sind wirklich welche. Menschenkinder, ich habe sie mit hierher gebracht.«
Voller Entsetzen sah Fridolin Tintonius an.
»Noch mehr Menschen?«
sagte er mit großen Augen. Diese Aussage griff Tintonius sofort auf.
»Wie meinst du das?«
In diesem Moment schien Fridolin sich wieder seiner guten Manieren zu erinnern und reichte dem Tintenschnüffler eine Hand.
»Kommt erst mal rein, drinnen können wir über alles reden.«
Flink nahm Tintonius auf der Hand des Schreiberlings Platz und ließ sich drinnen auf einem Tisch wieder absetzen, der mindestens die Hälfte des ganzen Hauses einnahm. Kurz darauf öffnete Fridolin die Tür, über der ein Schild mit einem Tintenfass und einer Feder hing. Darunter prangte in leuchtenden Buchstaben Fridolins Name. Freundlich bat er die Kinder hinein. Wie sich nach näherem Hinsehen nun herausstellte, war Fridolin in der Tat ein weniger als tausend Füße Tausendfüßler. So fröhlich wie Fridolin auf die Kinder wirkte, so wirkte auch die ganze bunte Stube auf sie. Alle scharten sich um den Tisch, auf dem Tintonius aufgeregt herumhüpfte.
»Also, Fridolin, wie meintest du das gerade? War etwa noch ein Mensch bei dir? Weißt du, es ist nämlich so, ich suche meine Menschenfreundin. Ich habe sie hier in unsere Welt gelassen, aber sie ist nicht zurückgekommen. Sie muss hier irgendwo verloren gegangen sein.«
Die vielen kleinen Hände von Fridolin fuhren über den Tisch und räumten einen Stapel Papier nach dem anderen beiseite. Dabei wirkte er leicht nervös.
»Oh ja, hier war noch ein Mensch. Ein Mensch, wohlgemerkt, Tintonius. Jetzt sind es fünf. Ich hoffe, du bringst sie auch alle wieder dorthin, wo sie hingehören, und sie sind nur zu Besuch hier, so wie deine Menschenfreundin sagte, dass sie nur zu Besuch sei.«
Fridolins Hände durchsuchten weiter fahrig die Blätter auf seinem Tisch. Sie bewegten sich so schnell, dass Kathi das Gefühl bekam, als würden sich all die vielen Hände miteinander verknoten. Das faszinierte sie ungemein.
»Natürlich sind sie nur zu Besuch«, sagte Tintonius. »Auch meine Menschenfreundin ist nur zu Besuch. Ich habe so von unserer Welt geschwärmt, dass sie neugierig wurde. Ich musste ihr einfach gestatten, meine Welt zu besuchen. Irgendwann waren die Kinder dann plötzlich da. Mit ihrer Hilfe konnte ich ebenfalls wieder herkommen. Damit ich mich nicht alleine auf die Suche nach ihr machen muss, begleiten sie mich. Danach kehren wir alle wieder in die Menschenwelt zurück. Gibt noch so einiges dort für mich zu tun. Zu lange hier bleiben können wir nicht.«
Scheinbar beruhigt und weniger nervös sah Fridolin die Kinder an, die Mucksmäuschen still und völlig gebannt das Gespräch verfolgten.
»Nun gut, nun gut. Dann ist ja alles in bester Ordnung. Einen Moment bitte. Ich habe hier irgendwo eine Geschichte. Ja, ja, irgendwo habe ich sie doch hingelegt. Wartet einen Augenblick.«
Tabea kicherte, weil Fridolin die Augen, die hinter einer großen Brille lagen, fest zusammenkniff, während er suchte. Fridolin ließ sich davon aber nicht stören.
»Ah, da ist sie ja. Alles kein Problem, seht ihr. Sie war hier, eure Menschenfreundin Emily, nicht wahr? Und sie hat mir herrliche Ideen mitgebracht. Toll war das, sag ich euch. Ich habe hier aufgeschrieben, wo sie hingehen wollte. Sie wollte alles sehen. Alles, was es hier zu sehen gibt. Eine Weltenreise wollte sie machen.«
Triumphierend hielt er dabei ein Blatt in die Höhe.
»Da steht es. Sie wollte zum Tripftropfsee und dann zu den Maulbeerbäumen. Danach wollte sie zu den Regenbogen hängen und den Zuckerwattewolken guten Tag sagen. Außerdem wollte sie die Schneeflocken-Ausschneidefabrik besuchen. Erst dann wollte sie sich auf den Heimweg machen und dort auch Geschichten schreiben. Weil ich sie so mochte, habe ich ihr einen heidelbeerfarbenen Tropfen Tinte geschenkt. Eigentlich müsste sie schon auf dem Rückweg sein. Ihr könntet doch einfach hier auf sie warten. Sie muss ja doch hier vorbei.«
Seufzend ließ sich Fridolin auf einen urgemütlichen Sessel sinken, der direkt neben dem Tisch stand, und schaute Tintonius abwartend an.
»Tja, es ist schon eine Ewigkeit her, seit sie gegangen ist. Selbst wenn sie das alles besuchen wollte, hätte sie schon längst wieder hier sein müssen. Woher wusste sie überhaupt, wo sie hingehen muss?«
Tintonius saß mittlerweile an der Tischkante gegenüber von dem Sessel und streckte seinen Schnüffel in die Richtung von Fridolin. Unbehaglich rutschte der Schreiberling auf seinem Sitz hin und her, und seine Augen huschten von einer Seite zur anderen. Alle seine Hände schienen in Bewegung zu sein.
»Ich habe ihr eine Karte gegeben. Darauf war alles eingezeichnet, das, was ich gerade gesagt habe, aber auch noch ein paar andere Dinge. Vielleicht hat sie sich überlegt, noch woanders hinzugehen oder sogar ganz hier zu bleiben.«
Schuldbewusst sah er dabei Tintonius an. Dieser sah aus, als wäre er sehr ungehalten über das, was Fridolin eben gesagt hatte, denn er lief nun, sich die Haare raufend, auf dem Tisch herum.
»Großartig, Fridolin, einfach großartig. Wie konntest du nur? Oh Mann, verkleckst noch mal. Na ja, ändern können wir das nun auch nicht mehr. Aber jetzt einfach wieder zurückgehen, ohne zu wissen, was passiert ist, das geht auch nicht.«
Tabea sah den Tintenschnüffler aus großen Augen an. »Können wir sie denn nicht suchen?« Genervt rollte Tintonius mit den Augen.
»Sag mal, glaubst du wirklich, wir würden sie finden, wenn wir einfach so drauf losstiefeln? Vielleicht verpassen wir sie und laufen an ihr vorbei, nur weil sie den Weg 20 Meter weiter rechts gewählt hat oder Ähnliches. Nein, wir werden sie nicht einfach so finden, und ich möchte mich auch nicht zu weit von hier entfernen, falls sie doch noch hier auftaucht. Genauso wenig möchte ich zurück. Ich schlage vor, ich zeige euch noch ein paar Dinge in der näheren Umgebung. Es ist so schön hier und ich war so lange nicht zu Hause, dass ich jetzt nicht einfach wieder gehen kann. Was haltet ihr davon?«
Die Kinder sahen sich an. Das Angebot von Tintonius klang sehr verlockend. Simon war der Erste, bei dem die Vernunft siegte.
»Aber wir können doch nicht so lange von zu Hause fortbleiben. Sicher vermissen unsere Eltern uns, wenn wir morgen nicht wieder zu Hause auftauchen.«
»Tintalatint«, wandte Tintonius sofort ein. »Die Zeit läuft hier ganz anders. Ihr seid schneller wieder zu Hause, als ihr denkt. Fridolin, ich brauche ein SMS-Pergament und eine Karte.«
Sofort setzte Fridolin sich in Bewegung und kramte in irgendwelchen Schubladen. Nach längerem Suchen überreichte er Tintonius triumphierend ein orangefarbenes Blatt Papier, nicht größer als eine Haftnotiz, so dass er es bequem in seine Weste stecken konnte. Michael gab er eine Karte, da diese für Tintonius zu groß war.
»Was ist das eigentlich, ein SMS-Pergament?« wollte Kathi von Tintonius wissen. »Ich meine, in unserer Welt braucht man ein Handy, um eine SMS zu verschicken, oder geht es um was ganz anderes?« Irgendwie kam ihr das Ganze sehr seltsam vor. Wieder einmal merkte Tintonius, wie wenig Ahnung die Kinder doch von seiner Welt hatten.
»Im Grunde genommen funktioniert dieses Pergament wie eure Handys«, erklärte er. »Nur senden sie keine schädlichen Strahlen aus und beeinträchtigen nicht irgendwelche körperlichen Funktionen. Keine Ahnung, wie ihr sowas überhaupt überlebt. SMS steht für »Schreibt mir schnell«. Falls unsere Freundin hier auftauchen sollte, kann Fridolin uns eine Notiz zukommen lassen. Und da wir uns nicht zu weit entfernen werden, können wir umso schneller darauf reagieren.«
Fasziniert sahen die Kinder ihren neuen Freund an und fanden es ganz plausibel, was er ihnen so erklärte. Eine Frage jedoch war noch nicht geklärt.
»Und, wohin gehen wir?«
Sofort forderte Tintonius Michael auf, die Karte auf dem Tisch auszubreiten und zeigte dann auf einen Punkt irgendwo darauf.
»Wir gehen hierhin. Das ist der Funkelwald. Er hat einen ganz besonderen Zauber. Dort wohnt eine sehr gute Freundin von mir, wenn sie denn hier drüben ist. Mal sehen, was los ist, wenn wir am Pusteblumenflugplatz vorbeikommen. Vielleicht sind die Piloten schon zurück.«
»Pusteblumenflugplatz?«
kam es da auch schon von Tabea.
»Ja«, antwortete Tintonius, »das ist der Ort, an dem alle Pusteblumenflieger einer Pusteblume landen.«
Dass es so etwas geben sollte, war für die Kinder völlig unmöglich und eine so fantastische Vorstellung, dass sie Tintonius sofort weiter mit Fragen bombardierten.
»Und wer fliegt die Pusteblumenflieger?«
»Und dann? Das ist doch nicht dein Ernst, dass auf jeder Pusteblume in jeder Pusteblumenpolle jemand sitzt, der darauf wartet, hierher gepustet zu werden.«
Alle redeten jetzt durcheinander und Tintonius begriff, dass die Kinder immer noch nicht verstanden hatten, wo sie sich befanden. Nach der Frage
»Und wie kommen die Pusteblumen und ihre Besatzung dann zu uns?«
platzte ihm der Kragen.
»Wieso glaubt ihr immer, dass die Welt, in der ihr lebt, eure eigene Welt ist? Eure Welt wird von unserer Welt erschaffen. Die Farben, die Blumen, die Bäume, die Tiere, die Früchte, der Schnee, das alles kommt von hier und anderen Welten, die in eurer Welt das Bild erschaffen, das ihr seht. Die Pusteblumenbesatzung lebt eine ganze Zeit bei euch, bis es Zeit wird, wieder hierher zurückzukommen. Es ist wie ein Wettrennen.«
Verdattert über Tintonius' Ausbruch, waren die vier erstmal völlig unfähig, etwas zu sagen. Auch mussten sie das Gehörte verdauen. Das warf ein ganz neues Licht auf ihre Welt. Während sie so dastanden, unterhielt sich Tintonius kurz mit Fridolin, der von dem Unwissen der Kinder ganz verdutzt war. Erst als er ihnen allen viel Spaß im Funkelwald wünschte und betonte, wie wunderschön es dort werden würde, bekamen die Kinder wieder bessere Laune und freuten sich auf ihren Ausflug. Sie verabschiedeten sich von Fridolin und schärften ihm ein, dass er sich sofort melden sollte, falls die alte Dame bei ihm auftauchen würde. Fridolin reichte Michael einen Rucksack, in dem er vorher die Karte ein paar seltsame Früchte und andere Nahrungsmittel verstaut hatte. Michael nahm den Rucksack, setzte ihn sich auf den Rücken und zusammen machten sie sich auf den Weg.